Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Ich bin Paul Schubert und auch dieses Mal haben wir wieder drei interessante Themen aus dem öffentlichen Dienst für Sie. Zuerst reden wir mit dem Direktor des ITZ-Bund, Dr. Alfred Kranstedt, über die Umwandlung der Behörde in eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Danach beschäftigen wir uns mit Hate Speech im Netz und zum Abschluss thematisiert der Kommentar das Social Media Management der Luftwaffe. Das ITZ-Bund ist der zentrale IT-Dienstleister des Bundes. Er hat den Auftrag, die Verwaltung mit moderner IT zu unterstützen und sie fit zu machen für die digitale Zukunft. Seit kurzem ist die Behörde in eine Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt worden. Was heißt das für die Organisation der Einrichtung und von wem wird sie beaufsichtigt? Diese und weitere Fragen beantwortet der Direktor des zentralen IT-Dienstleisters, Dr. Alfred Kranstedt, im Gespräch mit Uwe Proll.
Was hat sich seit dem CIVIT ITZ-Bund jetzt geändert? Gibt es neue Aufgaben? Was bedeutet die Änderung für das Personal? Und was bedeutet diese Änderung für die Organisation? Und seit wann gibt es die Anstalt nun konkret?
Ja, herzlichen Dank. Die Anstalt gibt es seit 1. Januar. Tatsächlich ist das eher ein formaler Akt gewesen. Dazu hat sich bei weitem nicht so viel geändert wie bei der Umwandlung vom CIVIT zum ITZ-Bund. Das CIVIT war ein reiner Dienstleister für ein Ressort, für das Finanzressort. Das ITZ-Bund ist aus drei Einheiten gegründet worden, dem CIVIT, dem BIT und dem DLZIT in Ilmenau und hat drei Ressorts versorgt. Mit der Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechtes trägt man dem Rechnung, dass das ITZ-Bund zukünftig auch weitere Ressorts versorgen wird. Im Endausbau alle Ressorts mit Ausnahme des Verteidigers und des Auswärtigen Amtes. Damit dieser neuen Aufgabe als zentraler Dienstleister für nahezu die gesamte Bundesverwaltung Rechnung tragen kann, hat man die Aufsichtsstrukturen über das ITZ-Bund angepasst. Es gibt nun, wie bei anderen Anstalten auch, einen Verwaltungsrat, in dem alle Ressorts, für die wir tätig sind, Sitz und Stimme haben. Für das tägliche Leben hier im Haus hat sich da eigentlich nahezu nichts geändert. Auch unser Aufgabenzuschnitt ändert sich nicht unmittelbar durch die Umwandlung, sondern sie ist nur der organisatorische Rahmen, um das, was an Aufgabenzuwachs im Rahmen der IT-Konsolidierung sukzessive Jahr für Jahr kommt, eben auch anders organisatorisch aufzufangen. Das ITZ-Bund ist sehr stark gewachsen. 2009 waren wir noch knapp 1000 Beschäftigte. Als das ITZ-Bund gegründet wurde zum 1. Januar 2016, waren es 2300 Beschäftigte. Jetzt sind wir Stand heute 3500.
Wie schafft man eine fast Verdreifachung von Personal unter dem Aspekt von interner Organisation, von Abläufen? Ist das bei so einem schnellen Wachstum realistisch, beziehungsweise wie haben Sie das organisiert?
Also das bedingt sich ein Stück weit gegenseitig, dass wir schnell wachsen, dass wir dynamisch sind, dass wir eine junge Belegschaft haben, ist einerseits Resultat des Wachstums, auf der anderen Seite macht es uns attraktiv. Wir sind zunehmend in der Presse präsent, wir haben sehr intensiv investiert in Marketing, insbesondere bespielen wir auch sehr aktiv soziale Medien und dergleichen mehr. Und was man nicht unterschätzen darf, das ITZ-Bund ist auch attraktiv wegen der Aufgabe. Unser größter Werbefaktor ist die IT-Konsolidierung. Eine der größten Konsolidierungsvorhaben in der IT in Europa, die größte wahrscheinlich, die es jemals gab, hier mitzuwirken, was Sinnvolles zu tun, ist etwas, was tatsächlich eine Sogwirkung hat. Die Leute kommen nicht in erster Linie zu uns, um Beamte zu werden, sondern weil sie eine spannende Aufgabe übernehmen.
Sie haben ein Stichwort genannt, IT-Konsolidierung. Wenn Sie jetzt eine Zwischenbilanz ziehen würden, wo stehen wir im Moment bei der IT-Konsolidierung?
Dies ist ein lang angelegtes Projekt. Es war schon in der Ursprungsplanung auf 10 Jahre angesetzt, 2015 bis 2025. Das ist jetzt zu Verlängerungen gekommen. Es ist nicht so, dass jetzt im letzten Jahr nichts passiert wäre. Wir stehen besser da als je zuvor. Man hat doch 2019 erkannt, dass die ursprünglich gewählte Organisationsform nicht die Steuerungswirkung erreicht hat, die man sich davon versprochen hat, und hat das Projekt also nochmal sehr intensiv reorganisiert. Diese neue Struktur ist jetzt in 2020 umgesetzt worden. Wir haben all die Standards entwickelt. Wir haben konkrete IT-Produkte entwickelt für die IT-Konsolidierung. es hat ja auch während dieser Zeit der konzeptionellen Überarbeitung und des Aufholens aller konzeptionellen Defizite, haben ja konkrete Konsolidierungen stattgefunden. Wir sind momentan mit zwei größeren und mehreren kleineren Projekten unterwegs, die durchaus erfolgreich laufen. Wir haben einige kleinere Behörden abgeschlossen in 2020. Wir werden dieses Jahr die Migration der BAFA abschließen. Es wird ein Produkt nach dem anderen entwickelt und auch auf den Markt geworfen. Auch so prominente Projekte wie die elektronische Akte.
Herr Dr. Granschert, Sie haben gesagt, es gab keinen Stillstand. Sie haben große Projekte am Laufen und Sie haben auch welche abgeschlossen. Können Sie uns vielleicht ein paar Namen von Behörden nennen, mit denen Sie zugange sind und vielleicht auch die, die Sie schon in 2020 abgeschlossen haben?
Ja, also wir haben mehrere kleine neue Behörden ausgestattet komplett, wie das Fernstraßenbundesamt, das weitere prominente Projekt, sonst das Bundespresseamt. Es werden jetzt in diesem Jahr mehrere Dickschiffe starten mit der ersten Konsolidierungswelle, wobei sicherlich am prominentesten das Kanzleramt ist.
Nochmal eine Frage zu Ihren Behörden, die Sie servicemäßig bedienen. Es hat da Verzögerungen gegeben, es gibt einen neuen Zeitplan und einige sind auf der Warteliste nach hinten gerutscht. Welchen Trost können Sie denen da aussprechen?
Also tatsächlich gibt es wenige, die getröstet werden müssen. Das hat auch viel damit zu tun, dass auch schon nach der alten Planung der Andrang der Behörden, möglichst früh konsolidiert zu werden, nicht sehr groß war, sondern die haben sich alle immer eher in die hinteren Fenster gedrängelt. Das hat sich jetzt auch nicht so wesentlich geändert, was jetzt die Neuplanung angeht. Auch dort ist es ja so, dass die erste Welle deutlich kleiner ist als die zweite und dritte Welle, was eben auch damit zu tun hat, dass viele Behörden sagen, ach, wir gucken doch lieber erstmal, wie das bei den ersten so funktioniert. Dann sind die Kinderkrankheiten ausgestanden und dann können wir uns hinten mal anschließen. Die Behörden, die tatsächlich früh konsolidiert werden wollten, die da auch einen Bedarf sahen, die werden auch früh adressiert. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es einige Behörden wie die BAFA gibt, die sogar trotz Neuplanung wir sehr frühzeitig begonnen haben, nämlich schon Ende 2019, Anfang 2020.
Sie haben gesagt, es ist ein Projekt, das lang angelegt ist. Und das Controlling dieses Projekts war zu Beginn verteilt auf verschiedene Projekte. Wie ist es jetzt organisiert? Wie wird die Anstalt kontrolliert, beaufsichtigt?
Wir haben jetzt eine Aufsicht, die sich gliedert zwischen einer klassischen Fachfinanz- und Rechtsaufsicht, die liegt weiter im BMF, und wir haben den Verwaltungsrat, der sehr spezifische Aufsichtsfunktionen hat. Hinsichtlich der IT-Konsolidierung haben wir ein klassisches Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Bei der Betriebskonsolidierung ist unser Auftraggeber das BMF. Dort gibt es eine entsprechende strategische Steuerung, die uns dann mit der Umsetzung der konkreten Behördenmigrationsprojekte beauftragt.
Bringt das nicht eine gewisse Schwierigkeit mit sich, dass Betrieb und Dienste getrennt sind, weil am Ende des Tages ja ausschlaggebend der Betrieb ist und sich die Dienste auch ein bisschen nach dem Betrieb richten müssen? Also das stelle ich mir nicht einfach vor.
Das ist auch einer der Gründe, warum wir im ITZ-Bund diese Themen gebündelt haben in der Umsetzung. Im ITZ-Bund betreiben wir ein integriertes Programm, in dem wir sowohl die Projekte der Dienstekonsolidierung wie die Projekte der Betriebskonsolidierung gebündelt haben. In Absprache mit beiden Ministerien haben wir auch einheitliche technische Plattformen dafür geschaffen, die eben sicherstellen, dass der Betrieb der IT, die wir aus den konsolidierten Behörden übernehmen, nach einheitlichen Standards und Qualitätsmaßstäben erfolgt.
Ja, abschließende Frage. Wir kommen zurück zum Beginn unseres Gesprächs. Sie haben gesagt, 3.500 Leute haben Sie im Moment unter Vertrag. Wo soll das enden?
In dem Maße, wie das ITZ-Bund weitere Aufgaben übernimmt, werden wir auch weiter wachsen müssen, um diesen Aufgaben gerecht zu werden. Ich bin mir sicher, dass wir noch ein sehr absehbarer Zeit die 4.000 erreichen werden, schon allein deshalb, weil das ITZ-Bund im Haushalt 2021 500 zusätzliche Planstellen bekommen hat, wenn wir die alle besetzt haben, was wir hoffentlich in einem Jahr weitestgehend erledigt haben. Wenn wir uns also in einem Jahr wieder treffen, möchte ich Ihnen gerne sagen, wir sind 4.000.
Ja, Dr. Granschert, dann viel Erfolg beim Wachstumskurs und danke für das Gespräch.
Sehr gerne, ich bedanke mich für die Fragen.
Das war Dr. Alfred Kranstedt im Interview mit Uwe Proll. Das Smartphone ist zum ständigen Begleiter geworden. Ein Kommentar ist da schnell geschrieben und hochgeladen. Und einmal online kann er sich rasend schnell verbreiten und eine große Resonanz erzielen. Gut beobachten lässt sich das schon lange im Bereich der Politik oder in Bezug auf Rassismus. Mit Corona und den dazugehörigen Schutzmaßnahmen ist ein weiteres stark umstrittenes Thema dazugekommen, das immer wieder zu Anfeindungen gegen Politiker oder Behörden im Netz führt. Nachdem wir letzte Woche mit BFJ-Präsidentin Veronika Keller-Engels über Hass, Kriminalität und Hate Speech gesprochen haben, möchten wir diese Thematik weiter vertiefen. Meine Kollegin Ann-Kathrin Herweg hat sich zu diesem Thema also weiter schlau gemacht und sich vorrangig mit dem Umgang von Hate Speech in Behörden beschäftigt. Ann-Kathrin, was kann man als Mitarbeiter einer Behörde tun, wenn man Opfer von Hate Speech geworden ist?
Wie im privaten Bereich gilt auch für Behörden. Hassbeiträge kann man meist direkt auf der Plattform melden. Die Beiträge werden dann geprüft und gegebenenfalls gelöscht. Als Konsequenz können die Verfasser von Hate Speech temporär oder dauerhaft gesperrt werden.
Und was passiert, wenn die Betreiber der Plattform nicht auf so eine Meldung reagieren?
Das 2017 eingeführte Netzwerkdurchsetzungsgesetz macht es leichter, in solchen Fällen gegen die Betreiber von sozialen Netzwerken vorzugehen. Über ein Online-Beschwerdeformular auf der Homepage des Bundesamtes für Justiz können Nutzer nicht oder nicht fristgerechte Löschungen melden. Viele Nutzer machen von diesem Angebot Gebrauch. Veronika Keller-Engels, die Präsidentin des Bundesamtes für Justiz, bewertet die Einführung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes als sinnvoll im Kampf gegen Hate Speech.
Unsere bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein sehr geeignetes und auch wirksames Instrument im Rahmen der Bekämpfung von Hasskriminalität ist.
Durch die Möglichkeit der Bußgeldandrohung seien die Betreiber sozialer Netzwerke stärker als früher bereit, ihr Beschwerdemanagement anzupassen und ihre Meldewege zu verändern. Die Möglichkeiten des Bundesamtes für Justiz bei der Bekämpfung von Hate Speech sind derzeit allerdings noch begrenzt. Ein aktueller Gesetzentwurf sieht jedoch vor, dass das Bundesamt für Justiz in Zukunft auch eine unmittelbare Anordnungsbefugnis gegenüber den Betreibern von sozialen Netzwerken bekommen soll und somit die Löschung von Hate Speech anordnen kann.
Aber ab wann handelt es sich bei einem Post denn um Hate Speech?
Ob es sich um Hate Speech handelt, muss von Fall zu Fall neu entschieden werden. Die Staatsanwaltschaft prüft die einzelnen Postings. Den einen Tatbestand bei Hate Speech gibt es laut Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb aber nicht. Es handelt sich um unterschiedliche Delikte, wobei die möglichen Delikte ebenso heterogen seien wie auch die Täterschaft. Hartleb ist der erste Hate Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz. Dieses bundesweit bislang einmalige Amt wurde dort Anfang des letzten Jahres eingeführt, um sowohl Sachbearbeitung als auch Rechtsauslegung und Anwendung einheitlicher zu gestalten. Einzelne Taten werden in der Regel weiterhin bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle angezeigt und von der Staatsanwaltschaft vor Ort angeklagt. Hartleb unterstützt und koordiniert landesweit diese Arbeit. In besonderen Fällen übernimmt er auch selbst die Verfolgung. Das ist etwa der Fall, wenn politisch exponierte Personen Opfer sind oder der Fall landesweite Bedeutung hat. Ob eine Äußerung strafbar ist oder noch dem Recht auf Meinungsfreiheit unterliegt, muss im Einzelfall abgewogen werden. Das Ziel dabei ist für Hartleb, die Täter aus der vermeintlichen Anonymität des Internets herauszuholen und Hate Speech konsequent zu verfolgen.
Danke an Katrin für diesen kurzen Einblick. Wenn Sie mehr über Entwicklungen in Behörden, Ämtern und Kommunen erfahren möchten, wollen wir Ihnen unsere neue Plattform neuestadt.org ans Herz legen. Am 19. April beginnen dort die ersten Veranstaltungen. Schauen Sie doch gerne mal rein. Abschließend möchten wir noch kurz einmal in die Social-Media-Welt abtauchen, und zwar in die der Luftwaffe. Seit im Jahr 2016 die Bundeswehr mit der Webserie Die Rekruten für Aufsehen gesorgt hat, wird die mediale Präsenz der Streitkräfte immer wichtiger. Dass das nicht immer gut ausgeht, zeigt meine Kollegin Dorothee Frank in ihrem Kommentar zu Social-Media-Beiträgen, die man so besser nicht gepostet hätte. Sprecher ist Tim Rotthaus.
Wer in Social Media unterwegs ist, braucht robuste Nerven. Wer sich Fehler leistet, noch mehr. Der Umgang mit den eigenen Fehlern findet nun nämlich im Rampenlicht statt, ebenso wie die vorherige Entgleisung. Und manche Posts wären besser nie erschienen. Auch das passiert. Die Luftwaffe lieferte im März 2 Beispiele, wie es nun nicht laufen soll. Weder mit den Posts noch mit dem Umgang mit Kommentaren. Beim ersten Tweet waren auf den Fotos mehrere Kampfflugzeuge zu sehen. Der Twitter-Account der Luftwaffe schrieb dazu: Elephant Walk mit 18 Eurofightern des Geschwaders. Ein Elephant Walk zeigt normalerweise die Stärke einer Luftmacht, indem alles, was man so hat, startbereit auf dem Runway fährt. Angeben in Reinform. Nur bei der Luftwaffe befanden sich leider keine Piloten in den Maschinen und die Bremsklötze waren auch noch vor den Rädern. Es war also keine Machtdemonstration, sondern eher traurig, weil es nicht die Bewegung flugbereiter Maschinen zeigte, sondern Material, das irgendwo hingezogen worden war. Auf entsprechende Kommentare reagierte der offizielle Luftwaffen-Account, indem er Statements wie Brüller, Gähn postete. Das zweite Beispiel veröffentlichte die Luftwaffe zum Equal Pay Day, mit dem eigentlich ein Zeichen gegen die ungleiche Bezahlung von Mann und Frau gesetzt werden soll. Statt sich mit den Frauen zu solidarisieren, richtete sich die Kampagne der Luftwaffe gegen jene Menschen, die sich, zu Recht könnte man meinen, gegen Sexismus einsetzen. Das zum Equal Pay Day gepostete Foto zeigte Kampfstiefel auf Gras und Stöckelschuhe auf Asphalt. Es wollte damit absichtlich den Eindruck erwecken, dass hier gerade keine Gleichstellung, sondern das klassische Geschlechterrollenverständnis herrscht. Am Abend wurde dann aufgelöst, dass auf dem Foto zwei Frauen zu sehen waren und sich dadurch über jene lustig gemacht wurde, die das Bild bis dahin als sexistisch bezeichnet hatten. Gegenüber negativen Kommentaren reagierte die Luftwaffe wie schon beim Elephant Walk. Zu den Äußerungen des Luftwaffen-Accounts zählten Höhepunkte wie die deutschen »Ich find das Körnchen« sind wieder unterwegs und Einzeiler wie »Ua« oder das Facepalm-Emotikon. Auch wenn es nur Peanuts zu sein scheinen, zeigt es doch, dass in puncto Medienkompetenz deutlich Verbesserungsbedarf besteht. Man erinnere sich an den Leiter der Social-Media-Division, der unbedarft Fotos mit rechtsradikaler Lektüre likte. In all diesen Fällen vergaßen die Soldatinnen und Soldaten anscheinend den Unterschied zwischen dem Status als Repräsentant des Staates oder offizieller Account einer Teilstreitkraft, wodurch es sich um eine formelle und zitierfähige Äußerung der Luftwaffe handelt, und dem, was Onkel Hermann in der Hundegruppe bei Facebook so von sich geben darf. Gerade in Zeiten des Lockdowns verschwimmen die Grenzen zwischen dem Wohnzimmer und dem öffentlichen Auftreten tatsächlich immer mehr. Umso wichtiger ist es, den Unterschied zu kennen und die Aussagen dementsprechend anzupassen. Auch ein Tweet ist schließlich die Öffentlichkeit. Genau so, als würde es bei einem Kongress vor einem Publikum von 24.000 Menschen geäußert. Jeder Post und Kommentar ist eine offizielle Erklärung, in diesem Fall der Luftwaffe, die auch der Inspekteur unterschreiben können muss.
Bevor ich mich für heute verabschiede, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 15. April launcht der Behördenspiegel sein neues E-Journal Future for Public. Aktuell und ganz nah am Alltag der jungen Beschäftigten in der Verwaltung, gleichzeitig informativ und unterhaltsam. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.